ganz persönliche Meinung ist, dass jede Frau das Recht haben sollte, eine spezialisierte Untersuchung in der Schwangerschaft zu bekommen. Und das fängt mit dem Ersttrimester-Screening an. Da kann man inzwischen mit unseren hochmodernen, hochauflösenden Geräten so eine gute Diagnostik machen, dass man zahlreiche Fehlbildungen, die wir ja nicht wünschen, aber die es eben doch durchaus gibt, schon früh erkennen kann. Und das geht dann weiter mit der Feindiagnostik. Die Frauen sollten schon selbst entscheiden dürfen, ob sie eben mehr als ein 2a oder 2b-Screening wünschen. Und da gibt es einmal das Recht auf Nichtwissen, aber meiner Meinung nach auch das Recht auf Wissen.
Herzlich willkommen bei Geburt in der Charité, ein Podcast der Universitätsmedizin Berlin. Hier teilen unsere Ärztinnen und Hebammen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Rostin, Assistenzarzt an der Klinik für Geburtsmedizin der Charité. Gast in der heutigen Folge ist Frau Dr. Iris Dressler-Steinbach. Sie ist Oberärztin und Pränataldiagnostikerin an der Charité. Das heißt, sie hat besonders viel Erfahrung in Bezug auf Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren. Hallo Iris.
Hallo Paul, schön hier zu sein.
Liebe Iris, wir führen ja Ultraschalluntersuchungen hier in der Klinik quasi wie selbstverständlich durch. Kannst du vielleicht zu Beginn einmal sagen, wieso der Ultraschall in der Schwangerschaft so wichtig ist und wieso wir eigentlich so viel damit arbeiten?
Der Ultraschall ist für uns die perfekte Untersuchungsmethode, weil wir keine Strahlenbelastung der Schwangeren und ihres ungeborenen Babys haben. Er ist allseits einsetzbar von der Frühschwangerschaft bis zur Pränataldiagnostik, bis zur Geburtsplanung und sogar unter der Geburt ein wertvolles Diagnostikum.
Bevor wir diesen Begriff Pränataldiagnostik jetzt hier noch gleich 10-mal verwenden, kannst du das vielleicht einmal erklären, was genau heißt Pränataldiagnostik?
Pränatal heißt vorgeburtlich. Das heißt, die pränatale Diagnostik bezieht sich letztendlich auf alle Untersuchungen, die während der Schwangerschaft stattfinden. Ich denke, wir werden für die einzelnen Untersuchungen noch ins Detail gehen, aber das überlasse ich natürlich dir.
Das ist genau die nächste Frage, nämlich gibt es ja in der Mutterschaftsrichtlinie 3 Ultraschalluntersuchungen, die da angedacht sind. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erläutern, wann die angedacht sind und heißt das, ich muss die machen? Oder was bedeutet das?
Dann machen muss niemand irgendwas. Prinzipiell sind alle Ultraschalluntersuchungen freiwillig, aber es gibt bestimmte Empfehlungen. Ich finde, ein ganz wichtiger Frühultraschall, der oft vergessen wird, ist der ganz am Anfang der Schwangerschaft, wo gesehen wird, dass tatsächlich die Frucht auch in der Gebärmutter, wir sagen dazu intrauterin, ist. Im Mutterpass sind 3 weitere Untersuchungen als Basisuntersuchungen vorgesehen. Das ist einmal im ersten Trimester zwischen 8+0 und 11+6 Schwangerschaftswochen, im zweiten Trimester 19. bis 22. Schwangerschaftswochen, wo man auch nochmal unterscheiden kann zwischen einer ausführlicheren und einer weniger ausführlichen Untersuchung und im dritten Trimester. Auf die einzelnen Untersuchungen kann ich gerne noch weiter eingehen, wenn du das möchtest.
Gut, also wenn man schon vor 8+0 so einen ersten Feststellungsultraschall macht, weil der Schwangerschaftstest positiv ist und man schon einmal ganz schnell zur Gynäkologin, zum Gynäkologen geht, der ist dann noch nicht mit drin in der Mutterschaftsrichtlinie. Das heißt, der zählt zusätzlich zu den 3 Untersuchungen. Aber dann gibt es eben den ersten, in Anführungsstrichen, richtigen Ultraschall ab 8+0 Schwangerschaftswochen. Aber bevor wir uns gleich damit beschäftigen, was man sich da genau anschaut, hier einmal der Hinweis, wir strukturieren die Folge so, dass wir erst über die Basisuntersuchungen sprechen, also eben die 3 eben schon angesprochenen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Ersttrimester-Screening oder einer Feindiagnostik oder ähnlichem. Darauf kommen wir im zweiten Teil dieser Episode noch. Jetzt also erstmal, liebe Iris, was machen wir in der ersten Basisuntersuchung ab 8+0?
Im ersten Ultraschall geht es nochmal auch um den intrauterinen Sitz. Das heißt, sitzt die Schwangerschaft wirklich an der Stelle in der Gebärmutter, wo sie hingehört, dann sieht man ein Embryo, sieht man eine Herzaktion, könnten es Mehrlinge sein. Wenn es Mehrlinge sind, teilen die sich einen Mutterkuchen, dann nennen wir das monokoial oder hat jedes Kind seinen eigenen Mutterkuchen, das nennen wir dikoial. Dann vermuten wir eine zeitgerechte Entwicklung, beziehungsweise wir müssen auch eben den Entbindungstermin, das Gestationsalter nochmal überprüfen und sehen wir Auffälligkeiten. Dann sollte eine Konziliaruntersuchung, eine speziellere Untersuchung veranlasst werden.
Amnion, Chorion, diese Fachbegriffe kommen einem eventuell aus der Folge zu Mehrlingen bekannt vor. Und hier als zweite Erklärung vielleicht noch einmal: Herzaktion heißt, ob das Herz schlägt und richtig schlägt. Auch so ein Wort, was wir hier ganz häufig verwenden. Jetzt gehen wir weiter zur zweiten Untersuchung und da wird es auch schon gleich komplizierter. Da gibt es nämlich den Unterschied zwischen der 2a und 2b-Untersuchung, dem Basisultraschall und der erweiterten Basis. Den bieten auch viele Gynäkologinnen und Gynäkologen an. Was wird da genau gemacht?
Ja, im 2a-Screening, das ist wirklich das absolute Basis-Screening im zweiten Trimester, geht es nochmal darum, Einling, ja, nein, ist das Kind am Leben, ja, nein, wo sitzt der Mutterkuchen? Und haben wir das Gefühl, das Kind ist zeitgerecht gewachsen. Und das ist dann schon vollständig diese 2a-Untersuchung. Dann gibt es die sogenannte 2b-Untersuchung, die darf man keinesfalls mit einer Feindiagnostik verwechseln, obwohl wir da schon ein bisschen genauer hingucken. Das heißt, im Kopf wird geschaut, gibt es eine auffällige Kopfform, kann man einzelne Teile des Gehirns darstellen, man guckt explizit auf Hals und Rücken, auf den Brustkorb, man guckt auf den Rumpf und man guckt tatsächlich auf die Harnblase und den Magen des Babys. Man schaut, ob das Herz an der richtigen Stelle ist und auch, ob der Rhythmus des Herzschlags korrekt ist, regelrecht ist. Das heißt trotzdem noch, das ist keine Feindiagnostik, wo wir noch deutlich mehr die Organsysteme anschauen und daraus doch auch deutlich mehr Fehlbildungen detektieren können. Ja, und damit das jetzt nochmal aufgefrischt wird, diese Untersuchung findet zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche statt. Und natürlich auch da, wenn eine Auffälligkeit ist, dann sollte man eine Konsiliaruntersuchung beim Pränataldiagnostiker, beim Spezialisten veranlassen.
Okay, und was bleibt dann noch übrig für das dritte Ultraschall-Screening? Was wird da noch angeschaut?
Der Hauptpunkt des dritten Screenings, was ja zwischen 29. und 32. Woche stattfindet, ist tatsächlich die zeitgerechte Entwicklung. Das heißt, ist das Kind gut gewachsen? Dann gucken wir natürlich wieder nach dem Mutterkuchen. Der kann, wenn er initial vielleicht noch relativ tief lokalisiert war, inzwischen eine normale Lokalisation haben und die vaginale Geburt ermöglichen. Die Herzaktion bleibt immer ein wichtiger Bestandteil natürlich. Und auch die Kindslage und die Fruchtwassermenge wird dokumentiert. Auch hier können Auffälligkeiten dazu führen, dass eine Konziliaruntersuchung veranlasst werden sollte.
Jetzt hast du schon viel erwähnt, dass wir im Ultraschall auch häufig beurteilen, wie gut das Kind gewachsen ist oder ob es zeitgerecht entwickelt ist. Wie beurteilen wir das denn?
Ja, dafür haben wir je nach Schwangerschaftsalter verschiedene Möglichkeiten und wir haben verschiedene Formeln für die Gewichtsschätzung. Das heißt, im ersten Trimester messen wir die sogenannte Scheitelsteißlänge. Wir gucken die Länge des Kindes vom Kopf bis zum Po und messen allerdings auch, ob dann die Kopfform, der Kopfumfang und der Bauchumfang und der Oberschenkel entsprechend gewachsen sind. Und dieselben Messungen machen wir dann im zweiten und dritten Trimester beziehungsweise zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Das heißt, wir messen diesen sogenannten Kopfumfang entweder über eine Ellipse oder über zwei Einzelmessungen und den Bauchumfang und dann eben immer noch den Oberschenkel. Die unterschiedlichen Formeln ergeben ein bisschen unterschiedliche Gewichte, was manchmal zu Verwirrung führen kann. Und insgesamt muss man auch sagen, dass wir die Kinder eben schätzen und nicht wiegen. Das heißt, wir haben bei dieser Gewichtsschätzung einen Messfehler von plus minus 10-15%, der natürlich umso prägnanter ist, umso höher das Gewicht ist. Also bei 4 Kilo, 10%, klar, sind plus minus 400 Gramm, macht dann schon wirklich einen Unterschied.
Gut, also an dieser Stelle ist das Stichwort Schätzgewicht das Wichtige. Jetzt hattest du schon mehrfach die Konziliaruntersuchung angesprochen, auf die man dann verweisen kann, wenn es zum Beispiel Auffälligkeiten gibt. Kannst du da noch einmal ein bisschen was zu sagen, wer macht diese Konziliaruntersuchungen, wann überweist man weiter und was muss ich mir grundsätzlich darunter vorstellen?
Genau, es gibt spezialisierte Ärzte und Ärztinnen für Ultraschalldiagnostik in der Schwangerschaft. Das sind die sogenannten Pränataldiagnostiker. Die sind für Auffälligkeiten die ersten Ansprechpartner. Wir in der Klinik bieten natürlich auch viele hochspezialisierte Ultraschaller an. Das heißt, sie können sich jederzeit auch an die Charité in unsere Ultraschallsprechstunde wenden, wenn es Auffälligkeiten gibt. Ansonsten gibt es eine breite Palette an Auffälligkeiten und ich muss eigentlich dazu sagen, ganz persönliche Meinung ist, dass jede Frau das Recht haben sollte, eine spezialisierte Untersuchung in der Schwangerschaft zu bekommen und das fängt mit dem Ersttrimester-Screening an. Da kann man inzwischen mit unseren hochmodernen, hochauflösenden Geräten so eine gute Diagnostik machen, dass man zahlreiche Fehlbildungen, die wir ja nicht wünschen, aber die es eben doch durchaus gibt, schon früh erkennen kann. Und das geht dann weiter mit der Feindiagnostik. Die Frauen sollten schon selbst entscheiden dürfen, ob sie eben mehr als ein 2a oder 2b-Screening wünschen. Und da gibt es einmal das Recht auf Nichtwissen, aber meiner Meinung nach auch das Recht auf Wissen.
Also auch hier steht die Entscheidungsfreiheit der Schwangeren im Vordergrund. Es gibt das Recht auf Nichtwissen, auch wenn es, muss man hier vielleicht auch kurz sagen, erfahrungsgemäß ja dann doch nur sehr, sehr, sehr selten wahrgenommen wird. Was eben deutlich häufiger wahrgenommen wird, ist, da übernehme ich jetzt mal deine Formulierung, das Recht auf Wissen, auch wenn das aus pränatalmedizinischer Sicht noch nicht so optimal in der Mutterschaftsrichtlinie verankert ist. Womit wir uns im Alltag ja zumeist konfrontiert sehen, ist wiederum eher der Wunsch nach mehr Wissen, manchmal eben auch mehr Wissen, als wir überhaupt selber geben können, der eben doch deutlich häufiger geäußert wird als der Wunsch oder das Recht auf weniger bzw. Nichtwissen. Nichtsdestotrotz, jede Entscheidung der Schwangeren ist legitim, sie sollte eben nur alle Optionen zur Verfügung haben. So, jetzt hattest du schon angesprochen, wer diese Untersuchung durchführt. Wie ist es denn ganz konkret? Wie mache ich mir denn als Schwangere einen Termin zum differenzierten Ersttrimester-Screening oder differenzierten Zweittrimester-Screening der sogenannten Feindiagnostik?
Ja, danke für diese wichtige Frage. Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, als Schwangere kann ich nur empfehlen, dass Sie mit Ihrer Frauenärztin, Ihrem Frauenarzt besprechen, dass Sie sich eine differenzierte Diagnostik, also ein Ersttrimester-Screening und oder eine Feindiagnostik wünschen. Nicht alle Frauenärzte sind davon dann so begeistert. In dem Moment, wo es Auffälligkeiten gibt, wird diese sogenannte Konsiliaruntersuchung oder diese spezialisierte Untersuchung immer von der Krankenkasse übernommen. Im vermeintlichen Niedrigrisikokollektiv, das heißt, wenn Sie jung und gesund sind, gibt es durchaus doch öfters die Situation, dass die Frauenärzte, Frauenärztinnen sowie auch der gemeinsame Bundesausschuss keinen Grund sehen dafür, dass jede Schwangere eine spezialisierte Untersuchung erhalten sollte. Das heißt, das Ersttrimester-Screening wird nicht von der Krankenkasse übernommen, nicht regulär und muss im Zweifelsfall selbst gezahlt werden. Je nach Praxis sind die Kosten unterschiedlich, aber man kann schon so mit 150 bis 200 Euro rechnen.
Und die Feindiagnostik?
Das ist in den Bundesländern nicht ganz einheitlich. In Berlin wird die Feindiagnostik meist übernommen. Allerdings haben wir hier auch einfach viele Feindiagnostikpraxen und eine gute Verfügbarkeit für Termine. Und wenn man sich das als Patientin wünscht, kann man sich durchaus mit seinem Frauenarzt einigen, dass die Bedenken, die bestehen, eben ein ausreichender Grund sind, eine Feindiagnostik zu veranlassen.
Gut, dann sind wir damit mit der organisatorischen Seite durch. Noch eine weitere Rückfrage. Du hattest eben vom vermeintlichen Niedrigrisikokollektiv gesprochen. Kannst du das noch einmal kurz erklären?
Danke für diese wichtige Frage. Früher hat man gesagt, jede Frau über 30 oder 35 ist eine Hochrisikoschwangere. Das bezog sich allein auf das maternale Alter und ging vor allem um das Risiko für eine Trisomie 21 und Down-Syndrom. Heutzutage sind wir mit dem NIPT, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, und auch mit der Ultraschalldiagnostik hier aber deutlich weiter. Und es gibt eben nicht nur Down-Syndrom, es gibt so viele mehr Erkrankungen und Fehlbildungen. Und das Risiko für einen Herzfehler beispielsweise liegt bei 0,8 auf 100. Das heißt, ungefähr 1% aller Neugeborenen haben einen Herzfehler. Das betrifft eine 20-Jährige genauso wie eine 40-Jährige. Und deswegen gibt es eigentlich kein Niedrigrisikokollektiv.
Das heißt, das Risiko für eine Trisomie 21, ein Down-Syndrom, ist nicht gleichzusetzen mit dem Gesamtrisiko für Auffälligkeiten oder Fehlbildung. Und dieses Risiko ist eben nie bei null, egal wie gesund oder jung man ist. Dann kommen wir jetzt zum Ersttrimester-Screening. Und zwar ganz konkret, kannst du uns einmal mitnehmen und uns erklären, was im Ersttrimester-Screening genau gemacht wird und wann das gemacht wird. Denn wenn ich richtig gerechnet habe, dann liegt das Ersttrimester-Screening ja gar nicht so richtig im ersten Trimester.
Nach der Fetal Medicine Foundation, nach der wir diese Nackentransparenz rechnen, sollte das Ersttrimester-Screening frühestens ab 11 plus 0 Schwangerschaftswochen stattfinden. dann ist das Kind von Kopf bis Po, also diese besagte Scheitel-Steißlänge, mindestens 45 mm groß. Also insgesamt noch sehr, sehr klein. Jeder Feindiagnostiker hat so ein bisschen seine eigene Vorliebe. Die meisten von uns sehen die Kinder so ab 12 plus Schwangerschaftswochen, weil man das Herz besser beurteilen kann. Manche auch eher 13 plus. Da müssen sie schauen, wie die Praxis sich das wünscht, weil die Kinder manchmal in einer ungünstigen Position sind, wenn wir zu spät schallen. Beim Ersttrimester-Screening messen wir zudem die Nackendicke, die sogenannte Nackentransparenz. Ein verdickter Nacken korreliert vor allem mit dem Down-Syndrom, das ist bekannt, der Trisomie 21. Aber auch andere genetische Erkrankungen und auch Herzfehler gehen häufig mit einem verdickten Nacken einher. Das heißt, wir schauen früh einmal nach einem Risiko, aber auch nochmal nach allen Organen. Und wir können tatsächlich auch schon über 50% der relevanten Fehlbildungen im Ersttrimester-Screening, was, wie du richtig sagst, Paul, im zweiten Trimester stattfindet, detektieren. Und das ist tatsächlich für die Schwangeren, für die Familien, die Paare absolut ein riesengroßer Unterschied, ob man mit 14 Schwangerschaftswochen davon erfährt, dass das Kind eventuell eine fetale Erkrankung hat oder mit 22 Wochen. Deswegen ist das schon ein sehr wichtiges Screening. Und andersrum, wenn es unauffällig ist, was es zu 95% ist, ist es einfach eine große Entlastung. Man erzählt dann, dass man schwanger ist und man geht viel beruhigter durch die Schwangerschaft. Das heutige Ersttrimester-Screening ist demnach weit mehr als ein Trisomie 21-Screening und eine isolierte Nackenfaltenmessung. Insbesondere seit die Mutterschaftsrichtlinien den NIPT, nicht-invasiven Pränataltest für Trisomie 21, 18, 13, für praktisch alle Schwangeren kostenfrei zur Verfügung stellen, ist es wichtiger denn je, den Schwangeren zusammen mit einem gründlichen Ultraschall eine adäquate Beratung zu ermöglichen. Hierzu ein paar Zahlen. Die häufigste und bekannteste Chromosomenstörung, die Trisomie 21, tritt in 0,1 bis 0,2% auf. Das heißt 1 zu 500 bis 1 zu 800. Partielle Aneuploidien, das heißt, es fehlt was oder es ist was doppelt, und Gendefekte zusammen treten bei ca. 1%, also eine von 100, der vermeintlich Niedrigrisikoschwangeren auf. Und strukturelle Fehlbildungen, das heißt Organfehlbildungen wie eben Herzfehler oder offener Rücken, treten bei ca. 4% der Neugeborenen auf. Das heißt, 1 von 25 Kindern kann betroffen sein. Deswegen muss aus Perspektive der Pränataldiagnostiker doch jeder Schwangeren ein differenzierter Ultraschall angeboten werden.
Jetzt hattest du eben schon etwas angesprochen, was gar nicht so richtig eine Ultraschalldiagnostik ist, was aber trotzdem in diesem Kontext wichtig ist, nämlich der NIPT. Kannst du darauf noch einmal etwas näher eingehen? Was ist das?
NIPT steht für nicht-invasiver Pränataltest, was bedeutet, dass für die Untersuchung primär keine Fruchtwasserentnahme erfolgen muss. Es ist ein Bluttest, der Mutterkuchenzellen im Blut der Schwangeren untersucht und hierdurch in der Schwangerschaft zeigen soll, ob ein erhöhtes Risiko für Chromosomenstörungen wie Trisomie 21, also Down-Syndrom, Trisomie 18 und Trisomie 13 besteht. Der NIPT ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, seit Juli 2022 Kassenleistung. Wichtig zu wissen aber, dieses Verfahren ist ein Screening-Verfahren und kein Diagnostiktool. Das heißt, in jedem Screening-Verfahren können immer falsch positive und falsch negative Ergebnisse erzielt werden. Nicht zuletzt deshalb muss im Falle eines auffälligen NIPTs und nachfolgendem Wunsch zum Schwangerschaftsabbruch unbedingt eine invasive Diagnostik erfolgen, um den Verdacht auch sicher zu bestätigen oder auszuschließen. Inzwischen ist hoffentlich klar geworden, dass vorgeburtliche Untersuchungen weitreichende Folgen haben können. Dies gilt auch für den NIPT. Bevor man sich also für oder gegen einen NIPT entscheidet, ist es wichtig, sich rechtzeitig gut zu informieren und auch beraten zu lassen. Man sollte sich vor einer pränataldiagnostischen Untersuchung und eines NIPT Fragen stellen. Möchte ich überhaupt erfahren, ob mein ungeborenes Kind eine Erkrankung oder eine Trisomie hat? Was weiß ich über Kinder mit einer Trisomie? Was würde ich bei einem auffälligen Ergebnis tun? Würde ich das Kind bekommen oder würde ich eventuell auch über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken? Screening-Tests haben einen unterschiedlichen Vorhersagewert, je nachdem, wie häufig die Erkrankung im untersuchten Kollektiv vorkommt. Wir nennen das Prävalenz. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Die Trisomie 21 ist vom mütterlichen Alter abhängig. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind im Falle eines positiven Testes tatsächlich von einem Trisomie 21 betroffen ist, je nach mütterlichem Alter sehr unterschiedlich. Eine 20-Jährige hat ein Hintergrundrisiko von 1 zu 1177. Wenn diese einen positiven NIPT für Trisomie 21 hat, beträgt der positive Vorhersagewert 48%. Das heißt, zu 52% ist das Kind überhaupt nicht an einem Down-Syndrom erkrankt, obwohl der NIPT positiv war. Eine 40-jährige Schwangere allerdings hat ein Hintergrundrisiko für eine Trisomie 21 von 1 zu 86. Ihr Vorhersagewert beträgt 93%, wenn der NIPT für die Trisomie 21 positiv ausfällt. Das heißt, ihr Kind ist zu 93% tatsächlich erkrankt. Der negative Vorhersagewert, der Wert, dass im Falle eines negativen Testes tatsächlich keine Krankheit zu erwarten ist, ist in beiden Fällen über 99%. Ein negatives Testergebnis ist hiermit sehr entlastend. Ein positives Testergebnis erfordert eine weitere Diagnostik.
Das heißt, gefühlt wie bei allen Themen, die wir hier besprechen, ist es immer noch ein bisschen komplizierter, als man denkt. Nur weil so ein NIPT-NIPT-Test positiv ist, heißt es noch nicht, gerade wenn ich sonst keine Risikofaktoren habe, dass mein Kind zum Beispiel von einer Trisomie betroffen ist, sondern es bedarf dann weiterer Abklärung. Und wie immer natürlich in der Pränataldiagnostik ist es ganz wichtig, gut zu informieren, gut aufzuklären, darauf vorzubereiten und auch auf Patientinnenseite sich zu überlegen, was möchte ich wissen und was wäre dann gegebenenfalls die Konsequenz aus einer Nachricht oder Diagnose, auch wenn die absolute Mehrheit an Ultraschalluntersuchungen und NIPT-Tests unauffällig sind. Damit kommen wir jetzt nach dem Ersttrimester-Screening zur zweiten großen pränatalmedizinischen Untersuchung, die an Praxen oder aber auch an Krankenhäusern an der Charité durchgeführt wird, nämlich der sogenannten Feindiagnostik. Wieso so genannt? Naja, wir machen ja nie und nirgends Grobdiagnostik. Von daher ist das Wort Feindiagnostik nicht so ganz präzise. Eigentlich handelt es sich dabei um das differenzierte Zweittrimester-Screening. Das sei hier nur einmal gesagt. Das Wort Feindiagnostik wird sehr gängig verwendet. Aber trotzdem hier einmal die Erklärung. Eigentlich differenziertes Zweittrimester-Screening. Wie auch immer man diese Untersuchung nun nennen mag, sie findet jedenfalls zwischen der 20. und 22. Schwangerschaftswoche ungefähr statt. Dort sind die Sichtverhältnisse besonders gut. Kannst du einmal etwas dazu sagen, was man sich da besonders anschaut, was dort wichtig ist?
Die Feindiagnostik ist eine ganz hochspezialisierte Ultraschalluntersuchung, bei der wir nochmal genau auf eventuelle Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen und Besonderheiten des Kindes schauen, um diese so gut es geht auszuschließen oder eben auch frühzeitig zu erkennen. Hierzu gehört auch eine ausführliche Beratung vor der Untersuchung und auch wird die Anamnese der Familienangehörigen oder eventuell von Geschwisterkindern mit einbezogen, ob es ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel genetische Erkrankungen oder schon vorbestehende Herzfehler in der Familie gibt. Danach schauen wir mit hochauflösenden Ultraschallgeräten das Kind en Detail an. Wir können sogar vorgeburtlich Dinge wie eine trübe Linse im Auge erkennen. Die Feindiagnostik geht damit deutlich über die Regelversorgung der Mutterschaftsrichtlinie, wie im Mutterpass abgebildet, hinaus. Sie ist aus Sicht des Pränataldiagnostikers jeder Schwangerin zu empfehlen, die eine systematische Diagnostik wünscht, und zwar unabhängig von Risikofaktoren und mütterlichem Alter.
Also die Feindiagnostik geht laut Mutterschaftsrichtlinie über die Basisversorgung hinaus, ist aber aus Perspektive der Pränatalmedizin durchaus zu empfehlen. Wenn im Rahmen der Basisversorgung eine Auffälligkeit gesehen wird, dann folgt sowieso eine Überweisung. Aber es gibt eben auch Besonderheiten, Abweichungen von der Norm ohne Risikofaktoren, weshalb so eine differenzierte Untersuchung auch in Anführungsstrichen so sinnvoll ist. Ganz abgesehen davon, dass es auch, das sei an dieser Stelle noch kurz erwähnt, viele Aspekte außerhalb von Besonderheiten, Fehlbildungen gibt, auf die im Rahmen von differenzierten Ultraschalluntersuchungen geachtet wird, die im Zweifel lebensrettend sein können. Hier sind zum Beispiel Plazentationsstörungen, also Störungen vom Mutterkuchen, einmal zu nennen oder Probleme der kindlichen Versorgung, die man an Gefäßwiderständen zum Beispiel erkennen kann. Gefäße selbst, die zum Beispiel vor dem inneren Muttermund zum Liegen kommen können und die dann den Geburtsprozess behindern oder unmöglich machen können. Oder aber Fehlbildungen, die eine direkte Medikation oder OP-Indikation nach der Geburt darstellen. Das heißt, all diese Dinge können, wenn sie im Ultraschall gesehen werden und wenn sie in die Geburtsplanung mit einbezogen werden, das Leben des Kindes retten. Und man kann somit auf Basis der Feindiagnostik oder auf Basis eines differenzierten Ultraschalls sowohl das medizinische Team als auch die Schwangere, das Paar, die Familie schon gut bzw. besser auf eine eventuell schwierige Situation vorbereiten und Kind und Mutter einen gegebenenfalls sehr viel milderen, sehr viel besser vorgeplanten Verlauf ermöglichen. Gut, und da sind wir schon auch beim Punkt der Kommunikation. Daher hier noch einmal die Frage, was würde denn passieren, wenn man jetzt zum Beispiel im Rahmen eines differenzierten Ultraschall-Screenings eine Auffälligkeit, eine Besonderheit sieht?
Im Falle von auffälligen Befunden beraten wir in interdisziplinären Konzilen entsprechend der Auffälligkeit. Zum Beispiel bei einem Herzfehler wird das Paar dann dem Kinderkardiologen vorgestellt, der auch die Langzeitprognose bzw. die eventuell notwendige Therapie mit dem Paar besprechen kann. Wir können immer auch eine weiterführende genetische Diagnostik veranlassen und wenn gewünscht, empfehlen wir manchmal auch zusätzliche Untersuchungen wie zum Beispiel ein MRT des Babys. Ziel ist, nach einer vorgeburtlichen Diagnose vor allem die optimalen Voraussetzungen für die Geburt zu schaffen. Und wichtig ist in diesen Ausnahmesituationen natürlich auch, dass wir eine begleitende psychosoziale Unterstützung anbieten. Wir an der Charité haben hierfür die Elternberatung und zudem eine Kollegin für psychosomatische Medizin, unsere Frau Oberärztin Dr. Gerhold. Wir arbeiten aber auch mit externen Beratungspraxen zusammen. Bei einigen Erkrankungen können wir auch intrauterin Behandlungen anbieten, zum Beispiel beim Zwillingstransfusionssyndrom oder Infektionen bzw. auch Blutgruppenunverträglichkeiten. Das heißt, Ziel der Feindiagnostik auch bei auffälligen Befunden ist keinesfalls die Selektion. Dennoch führen schwere kindliche Erkrankungen nach Beratung zu Therapiemöglichkeiten und Krankheitsschwere gelegentlich auch zu der Entscheidung der Eltern, dass sie die Schwangerschaft abbrechen möchten. Auch hierbei unterstützen wir die Paare. Aber nochmal wichtig zu betonen, in den allermeisten Fällen schallen wir ein unauffälliges Kind und wir entlasten die Paare durch die Feindiagnostik.
Das ist an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Ja, wir sehen in der Klinik auch auffällige Verläufe, aber die absolute Mehrheit an Untersuchungen ist komplett unauffällig und kann dann natürlich auch einen schönen, einen, wie du sagst, entlastenden Effekt haben. Gut, dann kehren wir damit wieder zum Thema Ultraschall zurück. Viele Schwangere erleben ja auch zum Beispiel in der Charité, dass dann vor der Geburt, wenn man sich mit Wehen vorstellt, nochmal ein Ultraschall gemacht wird. Was wird sich denn da nochmal angeguckt?
Da geht es vor allem darum, dass man die Lage kontrolliert, ist das Baby mit dem Köpfchen nach unten, auch um eine Wachstumskontrolle, ob die Durchblutung gut ist und das Baby einen unauffälligen Eindruck macht.
Jetzt werden ja einige Schwangere oder Paare die Erfahrung machen, dass man bei diesem Ultraschall kurz vor Geburt im Vergleich zum Beispiel zu der Feindiagnostik nur sehr viel schwieriger erkennen kann, was sich da gerade angeschaut wird. Und das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema, dass die Sichtbarkeit und die Sichtverhältnisse grundsätzlich etwas schwieriger werden Richtung Termin, auch für uns auf ärztlicher Seite. Deswegen hier vielleicht noch einmal die grundsätzliche Frage, was sind denn eigentlich insgesamt die Grenzen des Ultraschalls und kann man zum Beispiel Fehlbildungen selbst bei tollen Sichtverhältnissen in der 20. Woche sicher ausschließen?
Natürlich gibt es keine 100% im Leben. Ich sage immer, wir können nur Organe sehen, aber nicht deren Funktion und nicht die Gene. Auch bei sehr schlanken Frauen gibt es keine Garantie für ein gesundes Kind nach einer unauffälligen Feindiagnostik. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind nach einer unauffälligen Feindiagnostik gesund ist, ist doch sehr, sehr hoch. Individuelle Faktoren wie zum Beispiel kräftige mütterliche Bauchdecken oder eine ungünstige Kindslage während der Untersuchung können das Erkennen von Fehlbildungen durchaus erschweren. Man sagt so grob nach aktueller Literatur bei unauffälligen Erst- und Zweitrimester-Screening Durch einen Experten kann man ungefähr 95% der relevanten Fehlbildungen erkennen.
Das heißt, auch wenn man gerade heutzutage ganz, ganz viel sehen und feststellen kann, ist es doch nicht 100%, aber es ist ja trotzdem gut, Dinge zu wissen und eventuell ja auch das Kind dann schon etwas der Mutter oder dem Paar zeigen zu können. Letzte Frage, wie immer, was würdest du denn vielleicht ganz persönlich werdenden Eltern mitgeben wollen?
Eltern werden und Eltern sein ist ein großes Abenteuer, was mit lebenslangen Risiken verbunden ist. Und dazu gehört vielleicht auch, sich an die Ultraschalldiagnostik zu trauen. Ich möchte Ihnen mitgeben, dass Sie sich darauf einlassen dürfen und dass Sie bestimmt viel Freude erleben werden.
Ganz, ganz vielen Dank dir, Iris.
Ich danke dir, hat viel Spaß gemacht.